The world waits for a miracle. Die Welt wartet auf ein Wunder. Als ich Kind war, gab es eine Fernsehsendung, die hieß Wir warten aufs Christkind. Ja, ich sehe Nicken. Ich habe es gegoogelt. Die Sendung hat es tatsächlich von 1960 bis 1995 gegeben. Also 35 Jahre lang gab es diese Sendung Wir warten aufs Christkind, wo irgendwie den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag, glaube ich, keine Ahnung, Kindersendungen liefen. Und offenbar hielt man es 35 Jahre lang für gut und sinnvoll, Kinder vom Fernseher zu parken, während man so die letzten Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsvorbereitungen getroffen hat. Es ist ja so, ne? Wenn man auf etwas wartet, sehnsüchtig wartet, selbst wenn man weiß, was kommt, es ist aufregend, man ist gespannt und irgendwann dreht man völlig am Rad. Und ich würde jetzt gerne behaupten, dass das nur bei Kindern so ist, aber ich fürchte, das bleibt ein bisschen ins Erwachsenenalter erhalten, dass wir schlecht abwarten können, selbst wenn wir wissen, was kommt. Und manche Erwartung erfüllt sich auch nicht. Und heute geht es um das Warten und um das Erwarten und vielleicht auch ein bisschen um die Wahrheit. Wir warten aufs Christkind, das ist nicht nur eine Fernsehsendung, die uns irgendwie verbindet, wo wir so unsere kollektive Erinnerung haben, sondern das ist quasi auch das Motto jeder Adventszeit. Der Vorteil ist, auch hier warten wir auf etwas, was eigentlich schon da ist, auf jemanden, von dem wir wissen, dass er gekommen ist. Und ich möchte heute mit euch gucken, eine Situation angucken, wo es eben genau darum geht, aufs Warten und Erwarten und vielleicht auch ein bisschen um die Erfüllung. Wir lesen. Johannes, der Täufer, saß im Gefängnis. Erstmal nicht besonders weihnachtlich. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein. Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Die Jünger von Johannes gingen wieder zurück. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und hat offenbar eine Krise. Lasst uns einmal kurz auf das Leben von Johannes dem Täufer gucken. Seine Mutter, also wahrscheinlich wisst ihr es, ich erzähle es trotzdem noch mal kurz. Seine Mutter Elisabeth ist eine Verwandte von Maria, der Mutter von Jesus. Und schon, dass sie mit Johannes schwanger wird, ist von so einer mittleren Wundergeschichte umweht. Aber das ist ein anderes Thema. Und Maria besucht Elisabeth, als die beide schwanger sind und schon im Bauch erkennt Johannes Jesus und fängt vor Freude an zu strampeln. Und dann hören wir das nächste Mal vom erwachsenen Johannes, als er als Täufer aktiv wird und ein etwas originelles Leben mit alternativem Lebensstil und Kleidungs- und Ernährungsstil in der Wüste führt. Und er tut das, um Menschen zur Buße, zur Umkehr zu rufen, um darauf hinzuweisen, was nicht gut ist in ihrem Leben. Und er tut es, um auf den kommenden Messias hinzuweisen. Und dann wird berichtet, wie Jesus kommt und sich auch von Johannes taufen lässt. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus kommt, sieht Johannes das und erkennt, dass er der Sohn Gottes ist. Erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Kurz danach wird er offenbar verhaftet. Also so wie ich es lese, hat wahrscheinlich Johannes nie Jesus live in Action erlebt. Also nie predigen gehört, nie gesehen, was er an Wundertaten vollbracht hat. Macht auch irgendwie Sinn, wenn man sich seine Rolle anguckt. Aber auch dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Also er hat Jesus nicht so richtig live gesehen und wird ins Gefängnis geworfen. Und jetzt hat er offenbar irgendwie eine Identitätskrise. Die Verheißungen, die es im Alten Testament für den Messias gibt, die sind ja nicht so ganz eindeutig. Die sind ja interpretierbar. Es hat ja nicht jeder Jesus erkannt. Manche haben auf einen politischen Herrscher gewartet. Manche haben darauf gewartet, dass ein großer geistlicher Führer kommt. Und ich weiß nicht, was Johannes vom Messias erwartet hat, aber von Anfang an, also von noch vor Geburt an, war sein ganzes Leben auf diesen Messias ausgerichtet. Und mindestens zweimal hat er ihn getroffen, nämlich einmal als Baby, noch davor sozusagen, und als erwachsener Mann bei der Taufe und hat erkannt, dass es der Sohn Gottes da ist, der da vor mir steht. Und trotzdem sitzt er jetzt im Gefängnis und fragt sich, ist das hier eigentlich alles richtig? Ist Jesus der Richtige? Irgendwie ist das nicht so, wie ich es erwartet habe. Ist Jesus der, auf den ich gewartet habe, oder muss ich noch länger warten? Zwei Dinge finde ich spannend, eigentlich drei. Wenn ich einmal erkannt habe, dass Jesus der Christus ist, der Retter ist, dann ist das offenbar keine Garantie dafür, dass ich das immer glauben kann und immer auf dem Schirm habe. Selbst wenn ich so krasse Erfahrungen gemacht habe wie Johannes und mein ganzes Leben auf ihn ausgerichtet habe. Johannes versteht sich als Wegbereiter für den Messias. Und wenn Jesus jetzt nicht dieser Messias ist, auf den er gewartet hat, was heißt das für sein Leben? Er sitzt im Gefängnis. Was heißt das für seine eigene Aufgabe? Und trotzdem stellt Johannes nicht in Frage, dass der Messias kommen wird. Wenn Jesus der nicht ist, dann wartet er halt auf den, der da kommen wird. Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Sein ganzes Leben ist weiter auf den Messias ausgerichtet. Er hat nur ein bisschen den Überblick verloren, wer das gerade ist. Spannend finde ich aber auch, wie Johannes mit dieser Situation, mit dieser Unsicherheit, dieser Krise umgeht. Er zweifelt, ob Jesus wirklich der verheißene Retter ist. Aber er vertraut ihm immer noch so sehr, dass er mit dieser Frage zu Jesus geht. Also er erwartet trotzdem noch eine ehrliche Antwort von Jesus und eine klare Ansage. Und ihm fällt nichts Besseres ein, als Jesus direkt zu fragen, bist du das? Das ist die Frage, die ihn beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp, in Glaubenskrisen Jesus fragen. Und drittens finde ich spannend und sehr ermutigend, dass Johannes da in seinem Gefängnis aus Zweifeln und aus Unsicherheit nicht allein ist. Er hat Leute, die für ihn zu Jesus gehen und seine Frage Jesus stellen, sein Anliegen vor Jesus bringen. Er kann das gerade nicht selbst, aber es gibt Menschen, die sich für ihn auf den Weg machen. Wie gut, wenn man solche Freunde hat in Zeiten, wo man selbst nicht aus der dunklen Ecke rauskommt, in der man sitzt. Wie gut, wenn vertraute Menschen mein Anliegen vor Jesus bringen und Wege für mich auf sich nehmen. Deshalb sind wir als Gemeinde unterwegs und nicht jeder für sich alleine. Nun landet also diese Frage von Johannes bei Jesus. Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Meiner persönlichen Beobachtung in meinem Leben und in der Bibel nach antwortet Jesus sehr selten direkt auf Fragen. Und so ist es auch hier. Er sagt nicht einfach, ja, ich bin's und bing, sei frei aus dem Gefängnis, sondern er antwortet mit einem Auftrag an die Freunde von Johannes. Geht und berichtet, was ihr hört und seht. Siehe, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es gibt keine klarere Botschaft als die Dinge, die direkt vor euren Augen geschehen. Das, was Jesus da beschreibt, das Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote aufstehen, das sind Dinge, die durch Jesus damals passieren und das sind auch Verheißungen, die es für den Messias gibt. Und so ganz lässt Jesus Johannes also nicht aus seiner eigenen Verantwortung. Der muss schon auch selbst eins und eins zusammenzählen und muss sich auch entscheiden, ob er da hingucken will, wo Jesus hinzeigt. Das bleibt bei ihm. Die Entscheidung liegt bei ihm. Und gleichzeitig sagt Jesus, wenn ihr hinguckt, werdet ihr sehen. Das passt so gut zusammen. Guckt einfach hin und ihr werdet sehen und ihr könnt mich erkennen. Jeder kann das. Lasse ich mich darauf ein, die Perspektive von Jesus einzunehmen und wahrzunehmen, was er mir zeigt. Jesus überlässt Johannes diese Entscheidung und wir hören nicht, was draus wird. Was denkt jetzt wohl Jesus über Johannes? Der hat viel mit ihm erlebt, er weist ganz deutlich auf sich hin. Und jetzt könnte Jesus ja hingehen und sagen, Johannes, ich hatte mehr von dir erwartet. Du hast mich sehr enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass du ein Glaubensheld bist. Du warst ein Topmann Gottes. Du hast es mindestens zweimal verstanden. Das ist ein echt schwaches Bild, das gerade von dir rüberkommt. Trotzdem zweifelst du. Oder vielleicht könnt ihr auch mit den Augen rollen und das Thema unter den Tisch fallen lassen und das nächste Wunder vollbringen, damit es mehr zu sehen gibt, um ihn zu erkennen. Das macht er aber alles nicht. Unsere Geschichte geht noch ein Stück weiter. Also diese etwas indirekte Begegnung von Jesus und Johannes hat noch einen zweiten Teil und den lesen wir jetzt. Jesus begann zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Was habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu Johannes in die Wüste gegangen seid? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt? Oder was sonst habt ihr erwartet, da draußen zu sehen? Einen Mann in vornehmer Kleidung? Ihr wisst doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist derjenige, von dem es in der Heiligen Schrift heißt: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der wird dir den Weg bereiten. Hat Hilde eben auch schon mal gelesen. Jesus kritisiert Johannes jetzt nicht, sondern im Gegenteil, er nutzt die Gelegenheit, um den Leuten, dem Volk, das da rumsteht und ihm an den Lippen hängt, Gutes über Johannes zu sagen. Die Leute haben ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die Freunde von Johannes gekommen sind und diese Frage gestellt haben. Die haben mitbekommen, dass Johannes zweifelt. Und die kennen den auch. Also der war ja ein bunter Hund, so mit dem, was er getan hat. Mit seinem Lebensstil, mit seinen Taufaktionen da in der Wüste und mit seinem Aufruf zur Buße, seiner Gesellschaftskritik. Und vielleicht waren sie sogar entsetzt und verwirrt, was dieser Johannes plötzlich selbst zweifelt. Und Jesus greift hier zu einem seiner beliebten Tricks und dreht den Spieß um und wird persönlich. Es geht nicht mehr um das, was Johannes glaubt und erwartet, sondern darum, was seine Zuhörer von Johannes erwartet haben. Jesus fragt: Was habt ihr von Johannes erwartet, als ihr zu ihm in die Wüste gegangen seid? Habt ihr erwartet, dass er einknickt und sich sein Thema schnell erledigt? Habt ihr jemand erwartet, der viel hermacht? Habt ihr ein religiöses Highlight erwartet? Vermutlich wurden eure Erwartungen nicht erfüllt. Und dann erklärt er, dass Johannes sogar mehr ist als ein normaler Prophet. Dass er der Bote ist, der den Weg für den Messias bereitet. Bam. Der Mann, der im Gefängnis sitzt, der in grundlegenden Fragen gerade total schwimmt, das ist der verheißene Bote des verheißenen Messias. Und Jesus klopft ihm quasi in Abwesenheit vor aller Augen und Ohren auf die Schulter. Johannes hat Jesus nicht enttäuscht. Er hat die Erwartungen voll erfüllt. Das ist die Wahrheit über Johannes. Es wird übrigens im Johannesevangelium berichtet, dass Johannes gefragt wird, ob er der Messias ist, weil er halt irgendwie eine Sonderrolle zu haben scheint. Oder wenigstens ein Prophet, der eben in den Verheißungen angekündigt ist, der wiedergekommene Elias als Vorbote des Messias. Und Johannes sagt da: Nein, auf keinen Fall. Ich bin nur die Stimme, die in der Wüste ruft, bahnt den Weg für den Herrn. Auf keinen Fall der Messias, kein Prophet, nicht mal wirklich ein Bote, nur die Stimme, nur die Botschaft. Es kommt gar nicht auf ihn an, nur auf die Nachricht. So sieht Johannes sich selbst. Das ist seine Wahrnehmung, seine Erwartung an sich selbst. Und Jesus sagt hier: Doch, Johannes ist Elia. Er ist ein Prophet und mehr als das. Ist das ein Widerspruch? Weiß einer von beiden nicht so genau, was Sache ist? Eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Johannes kennt seinen Auftrag und erfüllt ihn demütig, bis ins Gefängnis und bis zur Hinrichtung. Er weiß, dass er nicht das Wichtigste, nicht der Wichtigste ist. Und gleichzeitig sagt Jesus: Du, Johannes, du bist Teil der Verheißung. Das, was du tust, zeigt, wer du bist. Das ist genauso wie bei mir, bei Jesus. An dem, was ich tue, kannst du erkennen, wer ich bin, und an dem, was du tust, kann man erkennen, wer du bist. Auch hier wieder drei für mich spannende Erkenntnisse. Nicht die Erwartung, die andere an mich haben, ist entscheidend. Nicht das, was sie denken, wer ich bin. Es ist nicht mal wirklich wichtig, wofür ich mich selber halte und was ich von mir erwarte. Wichtig ist, wie Jesus mich sieht. Er ist die Wahrheit und was er über mich sagt, ist die Wahrheit. Zweitens, offenbar tut es der Liebe und Wertschätzung, die Jesus für mich hat, keinen Abbruch, wenn ich irgendwie im Leben etwas den Faden verliere und selbst das nicht mehr verstehe, was ich mal sicher gewusst und geglaubt habe. Jesus hat mehr Wertschätzung und mehr Liebe für mich als ich selbst. Und drittens, Jesus sieht das ganze Bild. Der sieht nicht nur die Krise, sondern er sagt: Sieh nicht auf das Gefängnis, in dem du gerade steckst. Sieh nicht auf deine Begrenzungen. Sieh auf deine Berufung, mit deinem Leben auf mich hinzuweisen. Da, wo du bist und so, wie du kannst. Komm zu mir mit deinen Fragen und Du wirst die Wahrheit über mich und über dich hören. Vielleicht läuft dein Leben gerade total rund und du bist voll in Advents- und Weihnachtsstimmung und alles ist besinnlich. Dann freu dich dran und genieß das und guck, was Gott Großartiges in deinem Leben und im Leben von Menschen um dich herum tut. Vielleicht steckst du aber auch irgendwo fest und kommst nicht weiter. Vielleicht ist manches gerade nicht so, wie du es gerne hättest und du wirst nicht den Erwartungen anderer gerecht, nicht deinen eigenen. Und alles, was um dich herum passiert, ist auch nicht das, was du erwartet und gewünscht hattest. Vielleicht weißt du nicht mal mehr, wofür du noch gut bist. Und vielleicht bist du auch von Jesus enttäuscht. Ich gebe dir nochmal den Tipp von Johannes vom Anfang mit auf den Weg. Klär das mit Jesus. Und wenn du das nicht kannst, dann bitte Freunde, bitte Geschwister aus der Familie Gottes, deine Anliegen zu ihm zu bringen und dir dabei zu helfen, Boten für dich zu sein. Welche Frage möchtest du Jesus stellen? Ich erinnere auch nochmal daran, Jesus war nicht enttäuscht von Johannes. Auch wenn vielleicht Menschen von Johannes enttäuscht waren, Jesus war es nicht. Und das spreche ich euch auch zu, dir auch zu. Du kannst Jesus nicht enttäuschen. Dafür kennt er dich viel zu gut. Du kannst nichts tun, was ihn überrascht. Du erfüllst seine Erwartungen. Jesus hat den Leuten erzählt, wer Johannes wirklich ist. Was erzählt er wohl von dir, wenn das Gespräch auf dich kommt? Wenn so die Dreieinigkeit beim Adventstee sitzt mit Keksen und sagt, Mensch, lass uns doch mal auf die Gemeinschaft in Osnabrück gucken. Was erzählt Jesus wohl? Ich glaube, er sagt, weil das die Wahrheit Gottes ist, ich bin der Herr, du bist kostbar und wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Auch das verheißt Jesaja, der Prophet, in dem ganz viel auch über den Messias steht. Noch eine Woche, dann ist Heiligabend. Wir warten aufs Christkind. Ja, irgendwie schon, aber, kleiner Spoiler, ich verrate es euch heute schon, das Christkind, der Christus, ist schon da und wartet auf uns mit offenen Armen. Amen.